neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Politik der Katastrophe. Unter diesem Motto stand der Jahreskongress 2020 der Informationsstelle Militarisierung, kurz IMI, der sich diesem Motto gemäß schwerpunktmäßig der Corona-Epidemie widmete. Aber nicht nur dem, sondern im letzten Panel des IMI-Kongresses ging es um die Katastrophe jenseits der konkreten Pandemie als dem globalen Wirtschaftssystem innewohnend. Der IMI-Kongress fand dieses Jahr digital statt, ausgestrahlt von einem freien Radio Wüste Welle Tübingen. Im Panel zur Katastrophe des globalen Wirtschaftssystems sprach zunächst Gertrud Falk von Fian, die sich mit der Gewinnung für Rohstoffen für die Elektromobilität am Beispiel Lithium und Bauxit in Chile und Guinea befasste.
Deutschland ist ein Industrieland. Ja, wir verfügen aber tatsächlich nur über sehr wenige Rohstoffe, die die Industrie, die hier ansässig ist, benötigt. Überwiegend über Sand und Gesteine und natürlich auch über die unsägliche Kohle. Und das heißt aber, dass dort die Unternehmen, die Industrieunternehmen, die in Deutschland ihre Standorte haben und jetzt für unser heutiges Beispiel zum Beispiel die Automobilindustrie, auf den Import von mineralischen und metallischen Rohstoffen sehr stark angewiesen sind. Und die Bundesregierung möchte natürlich Deutschland als Industriestandort halten und unterstützen und hat dazu ihre Rohstoffstrategie beschlossen. Die ist jetzt die zweite, die beschlossen wurde. Diese gilt seit letztem Jahr, 2019. Und sie möchte in dieser Strategie, dass sie Unternehmen unterstützen möchte, an genügend Rohstoffe zu kommen, die sie benötigen. Zum Beispiel, wenn das über den Markt nicht funktioniert, eben in Fällen, wo es zu Marktversagen kommt oder in Fällen, wo es zu Handelsstreitigkeiten kommt. Sagt auch, dass dabei aber eben auch auf Sozial- und Umweltstandards geachtet werden soll, dass Menschenrechte entlang der Lieferkette respektiert werden sollen. Das liest sich alles sehr, sehr gut. Aber wie wir gleich sehen werden, im Einzelfall, wenn es dann drauf ankommt, sieht es oft eben leider ganz anders aus. Auf ein Instrument, was in dieser Strategie explizit drinsteht, möchte ich schon eingehen kurz. Und zwar das Instrument der ungebundenen Finanzkreditgarantien. Die werden als UFK-Garantien abgekürzt. Das sind Es sind Garantien, also quasi Versicherungen für Kredite, die Banken an Bergbauunternehmen vergeben, damit die Bergbauunternehmen eben die Rohstoffe aus der Erde holen können. Und an die wesentliche Bedingung, die an diese Garantievergabe gebunden ist, ist eben, dass diese Rohstoffe auch nach Deutschland langfristig exportiert werden, beziehungsweise von hier importiert werden können. Also das ist ein ganz wichtiges Finanzinstrument, um die Rohstoffnachfrage zu sichern, die auch in dem Fall von Guinea, von der Sangaredi-Mine, eine wichtige Rolle spielt. Ja, wir haben ein Jahr den Automobilbereich ein, den Mobilitätssektor ein. Wir haben durch den erhöhten Individualverkehr ja eben zum einen eine starke Luftverschmutzung durch verschiedenste Abgase, die zu Erkrankungen führen. Wir haben on top die Klimakrise, wo dringend wir unseren CO2-Ausstoß verringern müssen, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens noch zu erreichen. Zurzeit fahren über 74 Millionen Pkw allein in Deutschland auf den Straßen. Und dazu will die Bundesregierung inzwischen auch einen Lösungsbeitrag leisten, aber dieser Lösungsbeitrag sieht eben vor allen Dingen technisch aus. Es gibt Lösungsansätze, das heißt, man möchte das Mobilitätskonzept an sich, was den Schwerpunkt auf dem Individualverkehr hat, eben beibehalten, aber die Antriebsart ändern. Das heißt, man versucht eben, wegzukommen von dem Benzin, von dem Ölantrieb auf den Elektroantrieb. und hat ja dazu eben auch versucht, dazu eben auch die nötigen Rohstoffe zu importieren, das zu ermöglichen. Und Merkel hat zum Beispiel gesagt, dass sie davon ausgeht, dass im Jahr 2030 7 bis 10 Millionen Elektroautos in Deutschland unterwegs sein werden. Und die brauchen zum einen Batterien, Akkus, als Energiespeicher. Und zum anderen ist es wichtig, dass diese Autos, die Karosserien auch immer leichter werden, damit man mit diesen Batterien möglichst weit fahren kann, weil das eben auch den Stromverbrauch senkt. Um diese Strategie, diese Mobilität zu garantieren weiterhin, muss ein Schwerpunkt gelegt werden auf den Import bestimmter Rohstoffe, zu denen eben auch Lithium und Bauxit gehören. Das Lithium. Ja, Lithium wird inzwischen das weiße Gold genannt, weil es ein Metall, ein Rohstoff der Zukunft ist und die Preise dafür auf den Weltmärkten auch schon enorm angestiegen sind. Wird benötigt für die Energiespeicher, nicht nur in Autos natürlich, sondern auch jeder, der ein Handy hat, ein Smartphone hat, der vielleicht auch ein E-Bike hat. Ja, überall ist Lithium drin, in den Batterien, in den Akkus. Und weltweit die Rohstoffvorkommen von Lithium sind aber sehr, sehr konzentriert. Und zwar die allermeisten Vorkommen, über 60%, findet man im Dreiländer-Dreieck Argentinien, Chile und Bolivien in Südamerika. Und zwar ist dort eine sehr, sehr trockene Gegend, fast Wüste. Es regnet dort nur einmal im Jahr etwa. Und es ist aber trotzdem, obwohl es so unwirtlich ist, der Lebensraum von dem indigenen Volk der Kola, die dort eben sich gelernt haben, mit dieser Trockenheit sich zu arrangieren und dort Landwirtschaft in einem angepassten Rahmen betreiben und auch Viehhaltung dort haben und davon leben. Und die diesen Lithiumabbau den dort ablehnen, weil sie sagen, dadurch versiegt das bisschen Wasser, was hier überhaupt noch im Boden drin ist. Es wird uns damit die Lebensgrundlage entzogen. Lithium liegt dort in dieser unwirtlichen Gegend im Boden drin. Und zwar gibt es dort unterirdische Salzseen, die teilweise bis zu 450 Meter tief liegen. Und die Unternehmen, die an dieses Lithium jetzt herankommen, die Bergbauunternehmen, pumpen diese Salzseen nach oben und pumpen das Wasser in solche Becken, Oberflächenbecken, die mehrere 100 mal 100 Meter lang sind, breit sind, Quadratmeter eben groß sind. Und dann lässt man, das ist ja dort eben sehr, sehr heiß, man lässt das Wasser verdunsten und zurück bleibt eben ein krustiger Stoff, der mit 6% Lithium angereichert ist. Und mit dem Einsatz von weiteren Chemikalien wird dann das Lithium aus dieser Kruste herausgelöst. Und das ist dann eben ein weißes Pulver. Um an dieses Pulver zu kommen, werden enorme Mengen an Wasser benötigt. Denn es wird nicht nur diese unterirdischen Salzseen hochgepumpt. Man muss dazu auch Süßwasser geben, damit das funktioniert. Und in die unterirdischen leeren Räume, wo eben dann das Salzwasser nicht mehr drin ist, läuft aus oberen Schichten das süße Grundwasser nach. Und dadurch senkt sich der Grundwasserspiegel in dieser ganzen Region. Und die Koller, die dort leben, merken das eben extrem, dass ihre Brunnen zum Teil versiegen oder das Wasser zumindest deutlich weniger wird. Und auch die Pflanzen es deutlich schwieriger haben, die dort noch wachsen, die wenigen, noch sich ausreichend mit Wasser zu versorgen. Eine solche Anlage verbraucht etwa jährlich 10 Milliarden Liter Wasser. Und das ist ungefähr so viel wie die Stadt Köln mit etwas über 1 Million Einwohnern in 45 Tagen verbraucht. Also eine sehr, sehr große Menge, die dort benötigt wird. In der Region wird überall gebohrt nach diesen Salzwassern, diesen unterirdischen. Und man geht davon aus, dass dort Lithium gefunden wird, vorkommt auf einer Fläche, die so groß ist wie das Bundesland Hessen. Koller, die dort leben, sind eben in keiner Weise einbezogen. Weder werden sie vorher gefragt, noch werden sie an dem Profit, der mit diesem Lithium gemacht wird, in irgendeiner Form beteiligt. Sie haben keinerlei Mitspracherecht. Preise für Lithium sind seit etwa 2010 auch enorm gestiegen. Im Moment auch durch die Corona-Pandemie, aber eben auch dadurch, dass der Boom ein Überangebot auf den Märkten erzeugt hat, sind sie wieder gesunken. Aber Investoren gehen davon aus, dass die Preise auf Dauer steigen und sehr stark steigen werden. Ja, ich komme zum zweiten Rohstoff, dem Bauxit. Um speziell auch die Ziele für den Klimaschutz zu erreichen, müssen Fahrzeuge leichter werden, damit sie Sprit, Strom, jegliche Art des Antriebs möglichst wenig davon verbrauchen. Und da ist natürlich Aluminium, das Leichtmetall, ein Rohstoff, der dort besonders benötigt wird, beziehungsweise ist schon kein Rohstoff, sondern ein verarbeiteter Stoff. Der Rohstoff dafür heißt Bauxit. Und Bauxit kommt in Deutschland nur in ganz, ganz geringer Menge vor, aber es gibt die weltweit größten Bauxitvorkommen in Guinea, in Westafrika. Land hat Deutschland 2018 rund und auch bis heute hin rund 90% des Bauxits importiert. Und das, obwohl Guinea als menschenrechtlich sehr bedenklich eingestuft wird. In ein Bericht, der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht wurde, wo es darum geht, wie es eigentlich die werden eigentlich Menschenrechte entlang von wichtigen Lieferketten, von Rohstoffen auch eingehalten. Und da steht Guinea eben auch, wird auch untersucht und es wird eben da gesagt, dass Guinea eben schön heißt, ein Land mit höchsten menschenrechtlichen Herausforderungen. Obwohl das so ist und obwohl die Bundesregierung ja in ihre Rohstoffstrategie reingeschrieben hat, dass auf jeden Fall auch Menschenrechte geachtet werden soll, unterstützt sie den Abbau von Bauxit in Guinea durch eine dieser UFK-Garantien. Und auf diesen Beispielfall gehe ich jetzt ein. Da ist es die Sangaredi-Mine in Guinea. Guinea liegt im Westafrika, auch an der Westküste von Westafrika. Und auch die Sangaredi-Mine liegt im Westen des Landes. Und von dort wird eben das Bauxit mit Zügen bis zum Hafen von Kamsa transportiert. Die Sangaredi-Mine ist eine der größten Bauxitminen der Welt. Sie hat eine Fläche von 579 Quadratkilometer. Wenn ich das mit Köln vergleiche, Köln hat eine Fläche von 405 Quadratkilometer. Also die Mine hat eine größere Fläche als die Stadt Köln. Sie gehört dem Unternehmen Compagnie de Bauxite Guinée. Das wird abgekürzt oder CBG, französisch, und ist ein Unternehmen, was zu 49% dem guineischen Staat gehört und zu 51% einem Bergbaukonsortium, bestehend aus Datco, Rio Tinto und Alcoa, drei international agierende multinationale Bergbaukonzerne. Die Mine ist, wie gesagt, sehr, sehr groß und zwischen den einzelnen Gruben und auch direkt außen herum in der Nähe der einzelnen Gruben liegen 13 Dörfer, in hunderte Menschen leben. Und auch diese Dörfer sind eben nicht einbezogen worden in die Anlage der Mine. Und sie leiden extrem unter zum einen der Staubentwicklung. Das ist ein rötlicher Staub, rötliche Erde sozusagen, in der das gebunden ist. Und es wird sehr, sehr viel Staub aufgewirbelt. Bauxit liegt nicht so sehr tief unterirdisch. Das heißt, es ist eine offene Bergbaumine auch, sehr weit hochgewirbelt. Es wird den Menschen dadurch das Wasser verschmutzt, die Wasserquellen, Oberflächengewässer, aber auch Brunnen versiegen oder die Wassermengen lassen sehr stark nach. Und sie bekommen dadurch, ihnen wird ihr Ackerland genommen. Es sind alles kleinbäuerliche Gemeinden, die von der Landwirtschaft leben als Selbstversorger und die sich zunehmend auch nicht mehr ausreichend ernähren können wegen dieser Mine. Die Mine ist seit 1973 in Betrieb und hat 2016 ihre Pläne mitgeteilt, sich zu erweitern. Und zwar möchte sie die Produktion Inseln von 15 Millionen auf 27 Millionen Tonnen Bauxit pro Jahr, die gefördert werden sollen. Und sie hat international um Kredite für die Erweiterung gesucht, zum Beispiel bei der Weltbank, zum Beispiel aber auch bei staatlichen Entwicklungsbanken, aber auch bei privaten, national agierenden Banken und hat Kredite zusammenbekommen, insgesamt in der Höhe von 823 Millionen US-Dollar für diese Erweiterung. Einen großen Batzen davon hat die Weltbank-Tochter International Finance Corporation, abgekürzt mit IFC, gegeben, 200 Millionen US-Dollar, also allein von der Weltbank. Die US-Entwicklungsbank OPIC hat 150 Millionen US-Dollar beigesteuert. Und dann gab es ein Konsortium, also eine Gruppe von privaten und nationalen Banken, die 473 Millionen US-Dollar dazugegeben haben. Und zu diesen Banken gehört auch die Deutsche Bank Indiba. Indiba hat eben auch einen Kredit dazu gegeben. Und jetzt kommt die Bundesregierung ins Spiel. Die Bundesregierung hat diesen Kredit mit über 293 Millionen US-Dollar abgesichert mit so einer UFK-Garantie. Damit also die Indiba sicher sein kann, dass selbst, wenn möglicherweise dieses Projekt scheitert, wenn das Bergbauunternehmen in Guinea nicht in der Lage sein sollte, den Kredit zurückzuzahlen, dass die Bank auf jeden Fall ihr Geld wiederbekommt. Es gab auch bei dieser Erweiterung keinen Einbezug der betroffenen Gemeinden, keine Partizipationsmöglichkeiten und sie sind auch bis heute nur sehr gering entschädigt worden und in keiner Weise angemessen und beschweren sich deswegen auch. Ja. Diese Erweiterung hat und wird auch noch weitergehen, eben Landgrabbing zur Folge. Das heißt, es wird wirklich Ackerland ist ihnen genommen worden. Ich habe schon gesagt, ne, Felder wurden zerstört, Wasserressourcen werden verschmutzt oder trocknen aus. Es kommt zu großen Erkrankungen durch diese hohe Staubbelastung. Es werden auch kulturelle Stätten zerstört, wie Friedhöfe, an denen sie eben ihrer Verstorbenen und Ahnen gedenken. Und es kommt darüber hinaus eben zu einer hohen Umweltzerstörung. Es wird abgerodet. Artenvielfalt geht zurück. Und es gibt auch Konflikte, zum Beispiel der Ressourcennutzung mit Wildtieren. Es wird in einem Evolutionsbericht darüber geschrieben, dass sie im Konflikt stehen, Ressourcenstreit bei Wasserstellen mit Schimpansen. Und was ich auch sehr schockierend fand, ist, dass dann eine Empfehlung des Evaluierungsunternehmens dazu lautet, man möge doch diese Affen einfach jagen. Und macht es sich sehr leichtfertig damit, wie denn diese Konflikte um Ressourcen dann zu lösen seien. Die Betroffenen haben es aber nicht auf sich beruhen lassen, die Bewohnerinnen dieser Dörfer, und haben mit Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen 2019 eine Beschwerde bei der Weltbank eingereicht, weil man nachweisen kann, dass eben auch die Weltbankstandards für soziale Gerechtigkeit und für Umweltschutz bei dieser Minenerweiterung nicht eingehalten wurden, obwohl das eigentlich die Auflage ist. Und die Ombudsstelle der Weltbank, also die solche Beschwerden annimmt, hat die Beschwerde sozusagen auch inhaltlich angenommen, hat anerkannt, dass es dort zu Verletzungen dieser Standards, ihrer Standards und zu Menschenrechten gekommen ist. Und im Normalfall beginnt dann eben ein Mediationsverfahren. Das heißt, die Ombudsstelle der Weltbank setzt sich zusammen mit den Betroffenen und mit dem Unternehmen, um versucht, da eine Klärung herbeizuführen dieses Konfliktes. Das hätte im Frühjahr beginnen sollen diesen Jahres. Und dann kam Corona, sodass das verschoben wurde. Man muss wissen, dass die Bewohner und Bewohnerinnen in diesen Dörfern eben keinen Strom haben. Also man kann das jetzt nicht so relativ einfach, muss ich ja auch sagen, wie jetzt hier der IMI-Jahreskongress online durchgeführt wird, kann man dort eben nicht einfach alles online machen, weil die Menschen den Zugang überhaupt nicht haben zu dieser Technologie. Und darüber hinaus sind sehr, sehr viele von ihnen können lesen und schreiben und sprechen auch kein Französisch, sondern sprechen eben ihre ethnische Sprache, sodass es eben für sie nicht einfach ist, sozusagen mal eben umzuswitchen auf die digitalisierte Version eines Mediationsverfahrens. Das heißt, das Mediationsverfahren hat bis heute noch nicht begonnen und dennoch hat das Werkbauunternehmen Fakten geschaffen und hat, um eben seine Mine erweitern zu können, im März 2020, das erste Dorf zwangsweise umgesiedelt, das Dorf Hamdalay. Und es ist umgesiedelt worden auf eine Abraumhalde. Man hat dort, sage ich mal, neue Häuser gebaut. Aber diese Häuser und dieses Lebensumfeld entspricht eben in keiner Weise dem Leben, was sie vorher hatten und an das sie angepasst sind in ihrer Lebensweise. Das heißt, auf dieser Abraumhalde ist unfruchtbares Land. Da wächst zwar was, aber man kann dort keinen Ackerbau betreiben. Die Abraumhalde bietet dadurch eben auch keinen Schatten. Es ist in Guinea sehr heiß, es sind tropische Temperaturen. Es gab dort zunächst nicht einmal Wasser. Zu Zeiten von Corona sind sie umgesiedelt worden in ein neues Dorf ohne Wasserzugang. Ein absoluter Skandal. Und erst auf Druck von Nichtregierungsorganisationen hat das Unternehmen, also Wasserleitungen mit 6 Wasserhähnen dort installiert. Es gibt dort zwar eine Gesundheitsstation, aber kein Personal. Es gibt dort zwar eine Schule, Gebäude, aber keine Lehrer. Es findet kein Unterricht statt. Also die Zustände sind absolut desaströs. Und auch im kulturellen Aspekt, die Dörfer sind gewöhnt, dass es in der Regel 2 Moscheen gibt. Eine Moschee für Männer, eine Moschee für Frauen. Und die Moschee für Frauen hat das Bauunternehmen eben in diesem neuen Dorf einfach mal weggelassen. Die Leute haben auch keine Arbeitsmöglichkeiten auf der Mine, denn sie haben eine nach westlichem Verständnis, sage ich mal, geringe Bildung, also eine wenig formalisierte Bildung und können eben mit den Anforderungen, den technischen Anforderungen, die die Arbeit in der Mine benötigt, da können sie nicht Schritt halten und werden deswegen dort eben auch nicht mal beschäftigt. Also haben alles verloren, keinen Ackerbau, keine Selbstversorgung und keine anderen Einrichtungen. Fürchten deswegen auch tatsächlich in absehbarer Zeit von Hunger betroffen zu sein. Ja, wie ist nun die Rolle der Bundesregierung? Weil was spielt die für eine Rolle? Schon gesagt, Deutschland hat den Kredit der Indiba Bank durch eine Garantie versichert. Diese Garantie ist, wie gesagt, Bestandteil der deutschen Rohstoffstrategie und sie hat als zwingendes Kriterium, dass die Mine, für die diese Kreditabsicherung gegeben wird, langfristig auch zur Rohstofflieferung nach Deutschland beitragen muss. Das heißt, das Bauxit aus dieser Mine kommt nach Deutschland und es wird zwar auch formuliert als Kriterium, dass international anerkannte Sozial- und Umweltstandards eingehalten werden sollen. Damit bezieht sich hier vor allen Dingen auf die Weltbank-Standards. Aber wie wir in diesem Beispiel sehen, eben ist das in diesem Fall in keiner Weise gegeben. Und die Bundesregierung hat das eben nicht rechtzeitig, nicht frühzeitig analysiert und keine Vorkehrungen getroffen. Und auch die Indiba eben nicht dazu verpflichtet, entsprechende Vorkehrungen und Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Das Bauxit wird importiert durch das Unternehmen Aluminiumoxid Stade GmbH. In Stade ist dann eben sozusagen der erste Schmelzer oder Raffinerie für das Bauxit und auch die einzige in Deutschland. Und das Bauxit wird eben dann zu Aluminium weiterverarbeitet. Aluminium wird, ja, nicht alle für Getränkedosen, Verpackungsmaterial, aber eben auch zunehmend für die Automobilindustrie genutzt. Und Deutschland ist ja ein Autoland, nicht nur, weil wir viele Autos auf den Straßen fahren, sondern weil hier eben auch große Automobilkonzerne ansässig sind. Und wie gesagt, im Zuge der Einhaltung von Emissionsstandards, Autos immer leichter werden müssen und da, wo Autos mit Elektroautomotoren fahren, die Reichweite der Batterien eben ausgedehnt werden kann, erweitert werden kann, wenn die Autos möglichst leicht sind. Und dafür wird eben auch Aluminium eingesetzt. Ja, wir haben dafür natürlich noch jetzt auch weitreichende menschenrechtliche Forderungen, die wir an die Bundesregierung richten. Zum einen natürlich ist es so, dass so schnellstmöglich Abhilfe für die betroffenen Menschen der Sangaredi-Mine getroffen werden müssen. Das heißt, sie müssen zunächst mal umfassend beteiligt werden an diesen ganzen Prozessen und Verfahren und Entscheidungen. Sie müssen aufgeklärt werden, sie müssen volle und umfängliche Informationen bekommen über die Vorhaben und sie müssen auch angehört werden und einen Einfluss nehmen können auf die Art und Weise, wie das Bergbauunternehmen dort vorgeht. Umsiedlungen müssen nach strengen menschenrechtlichen Standards erfolgen, die eben auch vor allen Dingen natürlich erstmal die Partizipation, die Teilhabe der Betroffenen beinhalten. Und eben es gibt sehr, sehr strenge Verfahren menschenrechtlich, die formuliert auch sind, was eben den Zugang auch zu Agrarland, den Zugang zu Wasser betrifft, den Zugang zu weiteren kulturellen Städten auch. Und die müssen natürlich unbedingt eingehalten werden und da muss auf jeden Fall nachgearbeitet werden nach unseren menschenrechtlichen Ansätzen. Es muss eine umfassende Entschädigung gezahlt werden, was bisher nicht der Fall ist. Und zwar darf diese Entschädigung eben nicht nur finanziell erfolgen, sondern die Leute müssen auch neues und entsprechendes Land bekommen. Denn die Erfahrung in der Vergangenheit mit Umsiedlungen ist, das Geld, was sie dafür bekommen, ist schnell ausgegeben. Und wenn sie dafür in der Nähe kein angemessenes Agrarland finden, dann ist das Geld schneller weg, als dass sie sich eine neue Zukunft, neue Lebensgrundlage haben, aufbauen können. Deswegen auch ein Unternehmen für Agrarland sorgen. Und natürlich muss eine ausreichende, umfassende Renaturierung stattfinden, damit dort eben auch wieder die Wildtiere Heimat finden und ausreichend Platz finden und Ressourcenkonflikte mit Tieren in der Zukunft vermieden werden und die Fauna und Flora eben auch die Biodiversität sich wieder ansiedeln und ausprägen kann. Aktuell fordern wir von der Bundesregierung, dass die Vergabe dieser UFK-Garantien transparent sein muss, denn dann sind sie bisher nicht. Die Bundesregierung gibt bisher dazu kaum Auskunft, welche Kredite wem, welche Garantien sie wem, welcher Bank für was gibt. Und es müssen natürlich auch unternehmerische Sorgfaltspflichten zwingend vorgeschrieben werden und nicht. Und deswegen fordern wir mit vielen anderen Organisationen zusammen, dass es endlich ein Lieferkettengesetz geben muss, in dem diese Sorgfaltspflichten gesetzlich vorgeschrieben werden. Wir fordern darüber hinaus, dass die Bundesregierung auch Sanktionen einführen muss, dass wenn ein Unternehmen Kredite vergibt, und dadurch zu diesen Menschenrechtsverletzungen beiträgt, die ich geschildert habe, dass es dann eben auch von der Außenwirtschaftsförderung ausgeschlossen werden kann. Möglich sein, damit er nicht zahnlos bleibt. Ich möchte abschließend noch einladen. Wir haben eine Petition zusammen mit PowerShift zu dieser Sangaredi-Mine laufen. Wir wollen sie mit Wirtschaftsminister Altmaier übergeben im nächsten Jahr. Und ich mache gleich den Link in den Chat rein und wir würden uns freuen, wenn noch viel, viel mehr Leute diese Petition mit unterschreiben.
Ihr hört O-Ton Playback bei Radio Dreieckland mit einem Mitschnitt des IMI-Kongresses 2020, der dieses Jahr digital stattfand. Hier mit einem Vortrag von Gertrud Falk von FIAN zum Abbau von Lithium in Chile und Bauxit in Guinea für die Elektromobilität. Thank you. Und es geht weiter mit dem Panel Neoliberalismus als Katastrophe vom IMI-Kongress 2020 unter dem Motto Politik der Katastrophe. Nach dem Vortrag zum Bauxit- und Lithiumabbau hört ihr nun den Vortrag der Forschungsstelle Flucht und Migration zur aktuellen Lage in der Sahelregion. Dort gerät die Bevölkerung in einen Zangengriff zwischen einer von Norden voranschreitenden Desertifikation und einer sich von Süden her ausbreitenden Landnahme.
Also ich bin Eberhard von FFM. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich fange an, dann kommt Helmut. Ganz kurz zu FFM vielleicht. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren, seit den 90er Jahren mit Migrationsbewegung, und ich versuche gerade die Präsentation hier aufzurufen. Das gelingt mir noch nicht so ganz, aber vielleicht später dann. Okay, und wir beschäftigen uns mit Migrationsbewegung, wir beschäftigen uns mit der Verhinderung von Migrationsbewegung, aber vor allen Dingen auch damit, warum Migrationen trotzdem stattfinden, und das ist eigentlich das Thema, was uns am allermeisten interessiert. Und die Tagung heißt Politik der Katastrophen. Wir haben jetzt deswegen eine Gliederung gewählt, in der wir diesem Thema ein bisschen folgen und fragen, welche Katastrophen treffen die Menschen im Sahel, und werden dann fragen, wer sind diese Menschen, und dann werden wir etwas zur Konstruktion eines Feindbilds sagen, das allen gelegen kommt, der Konstruktion des dschihadistischen Terrorismus. Und am Schluss werden wir versuchen, unsere Ausführungen zusammenzufassen und dann natürlich auf die Fragen einzugehen. Und die Zusammenfassung, vielleicht kann man jetzt schon vorwegnehmen, wird enthalten, wie ist dieses gewaltige, furchtbare Szenario, was sich im Sahel abspielt, vielleicht zu lösen. Wir sind natürlich nicht die, die es lösen, aber offene Grenzen und Ende der internationalen militärischen Einmischung sind sicherlich zwei ganz wesentliche Punkte, um diese Situation zu verändern. Auf dem Bild ist zu sehen Gelb, Orange und Rot. Rot sind die No-Go-Areas, die von der französischen Regierung definiert worden sind, also Gebiete, in denen sich Europäerinnen und Französinnen zurzeit nicht aufhalten sollen, weil das unsichere Gebiete sind. Und was wir sehen, ist, das sind riesengroße Gebiete. Das ist fast das Gesamtgebiet Mali, bis auf ganz kleine Ecken. Das ist Burkina Faso, das ist Niger. Und wir wollen versuchen, etwas darüber zu berichten, was sich hinter diesen oder was sich in diesen roten Zonen abspielt, aus denen es zurzeit allerdings sehr wenig Berichte gibt, weil natürlich auch Journalistinnen dort nicht eingeladen sind, hinzufahren. Wenn wir von den Katastrophen reden, erste Katastrophe Klima, das ist, glaube ich, ganz vielen Menschen geläufig. Es ist nicht nur so, dass die Zeiten trockener werden und wärmer werden, sondern auch, dass das Wetter unregelmäßiger wird. Es kommt zu Überschwemmungen und zugleich zu ganz langen Trockenperioden. Der Rhythmus des Klimas hat sich verändert und im Resultat rückt die Wüste Sahara in der Region Sahel immer weiter nach Süden vor. Das ist aber nur ein Teil der Katastrophe, die die Menschen betrifft, weil vom Norden rückt die Wüste vor, vom Süden rückt die Landnahme vor. Vom Süden breitet sich eine kapitalisierte Landwirtschaft aus, ein Landgrabbing aus. Es weiten sich extraktive Industrien aus und insofern passt das ganz gut zu dem Thema des vorausgehenden Referats. Und diese ganze Katastrophe lässt sich so ein bisschen fassen unter dem Thema Katastrophe Modernisierung. Es wird Land freigemacht durch Enteignung und die Enteignung findet statt durch Vertreibung. Und diese Vertreibung finden statt in Kriegs- und Gewaltzonen. Und der andauernde Krieg, der sich dort abspielt, ist insofern funktional für die Entvölkerung dieser Regionen. Dies ist, glaube ich, ein wichtiges und noch wenig diskutiertes Thema. Es gibt ja die ACLED, das ist eine NGO, die Gewaltvorfälle weltweit dokumentiert. Und sie sagt, dass in den letzten 2 Jahren nicht nur die Gewaltvorfälle in dieser gesamten Region des Sahels stattgefunden haben, sondern dass sich zunehmend die Gewalt auch gegen Zivilbevölkerungen richtet. Der erste Gedanke ist immer, das sind dschihadistische Terroristen, die Bevölkerung dort eliminieren. In Wirklichkeit ist es ein bisschen differenzierter zu sehen und ein bisschen anders. Die Bevölkerung gerät in einen Zangengriff zwischen dschihadistischen Strukturen einerseits und der Gewaltsamkeit des Staates andererseits. Sie befindet sich ständig in Loyalitätsproblemen, erklärt sie sich für den Staat, wird sie von den Dschihadisten angegriffen und umgekehrt befindet sie sich in dschihadistischen Zonen, wird sie von den Soldaten massakriert. Und dann gibt es noch eine dritte Komponente. Zunehmend gibt es ethnische Milizen, die ihrerseits die anderen Milizen, die anderen Bevölkerungen angreifen. Und so stehen manche Bevölkerungen in diesem dreifachen Zangengriff zwischen Dschihadistenstaat und ethnischen Milizen. Und das Resultat sind Vertreibung. Und das Bodenrecht ist eben dort so gerichtet. Es gibt traditionelle Rechte, aber nur für die Personen, die sich dort aufhalten. Und wer sich dort nicht aufhält, der verliert seine Rechte.
Also die Protagonisten sind des Geschehens in Mali, im Sahel, sind nicht das Militär, die Milizen, die NGOs. Das ist unser Kernpunkt. Das ist unser Ausgangspunkt. Die Protagonisten sind die jungen Leute. Das sind die jungen Leute, die sich seit 10, 20 Jahren aus den alten Hierarchien, aus den alten sozialen Hierarchien herausgelöst haben. Das sind die jungen Leute, die nicht mehr nach Westafrika allein migrieren, sondern vorher nach Libyen, in die Golfstaaten, die sich auf die weltweiten Kämpfe beziehen. Die Protagonisten sind die jungen Leute, die auf die Motorräder umgestiegen sind, die tausende Kilometer Mobilitätsfähigkeiten haben. In andere Länder bewegen die sich und setzen das fort, was die Nomaden dort immer gemacht haben, nämlich über die Grenzen hin und her zu ziehen, zu handeln, sich kennenzulernen, was auszuhacken. Und noch ein Wort, auch ein kritisches Wort an die eher staatsfixierte Linke. Sie sind leaderless, sie haben keine Anführer. Sie sind nicht staatsfixiert. Die unterscheiden sich enorm von der Jugend vor 60, 70 Jahren des Antikolonialismus. Die sind auch antikolonialistisch heute. Aber sie haben nicht einen nachholenden Staatsaufbau vor Augen. Sie beziehen sich stattdessen, und jetzt komme ich zum ersten Schlüsseldatum. Sie beziehen sich 2011 in ihren Unruhen, in ihren ersten großen Unruhen auf die Arabellion und auf Occupy. Sie wurden von uns hier damals nicht wahrgenommen. Das waren auch sehr disparate Unruhen, Aufstände. Die haben sich nicht überall zusammengeschlossen. Das hat die Arabellion ja auch nicht geschafft. Das hat Occupy auch nicht geschafft. Aber es war ein Startmoment, das bisher nicht wieder aufgehört hat. Sie haben sich vereinnahmen lassen. Sie werden zum Teil von ethnischen Milizen für ein Jahr, zwei Jahre integriert, um sich gegenseitig abzumetzeln. Sie wurden von Dschihadisten instrumentalisiert, wo sie bestimmte Fähigkeiten gelernt haben, aber wo sie auch abmetzeln. Sie haben dabei auch Attacken auf Staat, der Staat ist dort das malische Militär gelernt und haben damit bestimmte Aufstände aus früheren Jahrzehnten fortgesetzt. Aber sie kommen meistens zurück in ihre sozialen Zusammenhänge. Ich sagte 2011. 2011 ist die EU-Strategie, die EU-Sicherheitsstrategie zusammengebrochen mit der Arabellion. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis sich die EU-Staaten berappelt haben. Aber es kam dann 2015, die Migration nach Europa. Das war nicht nur über die Balkanroute. Das war damals auch eine rasante Zunahme, trotzdem quantitativ wenig, eine rasante Zunahme über das zentrale Mittelmeer nach Italien. Bis die EU-Staaten dann zu einem neuen Ansatz gefunden haben, jetzt komme ich auf das zweite Schlüsseldatum. 2017 haben wir sowohl in Libyen wie auch in Mali ganz andere soziale und staatliche Verhältnisse als vorher. Um zu verstehen, was in Mali passiert, sollten wir ganz kurz wechseln zu EUNAV vor Med, zum zentralen Mittelmeer, zum Aufbau der sogenannten libyschen Küstenwache, dem Umfunktionieren von libyschen Milizen zur libyschen Küstenwache. Das, was damals passiert ist, haben wir inzwischen verstanden, ist auch Gemeingut jetzt unter uns, die hier zuhören. Die Instrumentalisierung von Milizen für EU-Zwecke. Etwas Ähnliches ist in Mali passiert. EU-Mali und die G5 Sahel Joint Force, die du genannt hast, ist vorher Eberhard, sind Versuche, etwas Ähnliches in Gang zu setzen, nämlich ein Grenzregime zu installieren rund um Mali, vor allem zum Dreiländereck hin zwischen Mali, Niger und Burkina Faso, mit einer Aufstandsbekämpfung durch die französischen Truppen. Dieses Zusammenführen von Aufstandsbekämpfung und Errichten eines neuen Grenzregimes datiert vom Ursprung her auf das Jahr 2017. Und wie gesagt, Libyen, Aufbau der sogenannten libyschen Küstenwache, das sollten wir im Kopf haben. Vorher gab es in Mali, wie auch sonst im Sahel, Dutzende unterschiedliche grenzbezogene Einheiten. Die einen haben Zoll gemacht, die anderen haben mal Leute kontrolliert, die anderen haben geguckt, was passiert. Also ganz unterschiedliche Einheiten. Keine einzige dieser Einheiten hatte zur Aufgabe, Migrationen aufzuhalten. Seit 2017 läuft ein Ausbildungsprogramm, um alle diese Einheiten zusammenzufassen, zu bezahlen, dafür, dass sie die Migrationswege versperren. Das ist nicht gelungen. Und damit komme ich zur Kernaussage zum Schluss. Die militärische Aufstandsbekämpfung, auf die Ebert jetzt auch noch eingehen wird, und der Aufbau eines Grenzregimes nach EU-Vorgaben ist ziemlich gescheitert. Je mehr investiert wurde, desto mehr gab es gegenteilige Effekte. Die Migration hat sich verlagert auf unsichtbare Wege. Die lineare Grenzabschottung hat nicht funktioniert. Was zurzeit passiert dort ist, dass große Festungen an den Grenzen aufgebaut werden, wo von malischem Militär bis zu Grenztruppen, bis zu MINUSMA alle Unterschlupf finden und von da, wie im Mittelalter, versucht wird, ein bisschen das Territorium zu kontrollieren. Aber eine tatsächliche Migrationskontrolle, so wie es geplant war, findet nicht statt. Abschließend vielleicht noch die Jugendlichen, die vorher, wie gesagt, nicht nur nach Westafrika, sondern bis nach Libyen und bis in die Golfstaaten migriert sind, sehen sich zunehmend den Schwierigkeiten der unsichtbaren Migrationswege ausgesetzt. Sie sehen sich in die Zange genommen durch die Landnahme, die vorher beschrieben wurde. Und das treibt den Krieg dort an. Also es entstehen, je mehr Militär geschickt wird, je mehr finanziert wird dort in die Abschottung, desto mehr Gewalt entsteht.
Ja, ich mache an diesem Punkt mal weiter. Die Karte, die wir jetzt hier sehen, ist ja die Karte der MINUSMA-Standorte. Und ich glaube, das ist bei aller Fülle der verschiedenen Militärteile, die man dort sieht, wichtig eben zu sagen, es sind einige festungsähnliche Standteile, Lager, Militärlager und Festungen, die in den Hauptstädten und an einigen Orten verteilt sind. Und ansonsten ist das Land eine große Zone von Irregularitäten in jeder Hinsicht. Und das Militär, das zurzeit ja teilweise im Lockdown war, insbesondere die Truppen von Barkhane, also diese französischen Truppen, fahren durch das Land, ohne es in irgendeiner Weise durchdringen zu können. Und ein Analyst beschreibt die Lage so, ich zitiere, du weißt, dass die Leute aus einem bestimmten Gebiet dich angegriffen haben. Du weißt, dass sie sich in diesem Gebiet aufhalten. Aber wenn du da reingehst und den Kampf suchst, findest du nur Zivilisten. Das ist etwas, was unsere Generation so ein bisschen an den Vietcong erinnert und an Zeiten, wo einfach alle Menschen, die dort wohnen, entweder Terroristen oder Einwohner, jedenfalls unbestimmter Natur sind. Es wird in ganz vielen Studien betrieben, dass es große Regionen gibt, in der sich tatsächlich islamistische Strukturen gebildet haben, die aber von der Bevölkerung benutzt werden und die einen Teil des fehlenden Staates ersetzen, indem sie Infrastrukturen bilden. Und dann kommt das Militär und macht eine Straßensperre und es stellen sich Loyalitätsfragen und dann kommt es zu Massakern. Und das ist im Moment die Situation dort, dass es keine formalisierten Verhältnisse gibt. Es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass Jugendliche aus den Dörfern, weil sie nicht mehr über die Grenzen migrieren können oder nur unter großem Risiko, sich stattdessen, wenn sie in das entsprechende Alter kommen, wo sie Erfahrungen sammeln, dann solchen Gruppen oder Milizen temporär und zeitweilig anschließen und damit eben, wie Helmut es erzählt hat, die Dynamik ganz wesentlich mitbestimmen. Ein Beispiel, das jeder von uns sagt, wenn wir Boko Haram hören, dann sagen wir, das ist die Terrortruppe par excellence in Nordnigeria und sie entführen Frauen und Schülerinnen und so weiter. Vor 18 Jahren hat das angefangen mit einem Prediger, der gegen die Armut und die Polizeigewalt gepredigt hat und der gegen Korruption und schlechte Staatsführung gepredigt hat, so wie Dicko jetzt in Bamako, und dem sehr, sehr viele Jugendliche aus der Region zugelaufen sind. Und dann hat das Militär Schläge gegen Boko Haram durchgeführt, und schließlich nach gar nicht so langer Zeit war das dann die Terrortruppe par excellence. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich klarzumachen, dass dieser sogenannte Dschihadismus auch konstruiert wird als Legitimation für das Vorgehen des Staates. Die Staaten im Sahel sind interessiert am Kampf gegen den Terrorismus. Das ist für sie eine wichtige Legitimationsquelle und eine wichtige Einnahmequelle, die etwa 2/3 des Staatshaushalts betrifft. Und deswegen gibt es dieses sehr treffende Wort von der Counter-Terrorism Governance, was für diese Staaten zutrifft. Die Staatsräson funktioniert aber nur im Verbund mit ausländischer Militärpräsenz. Und die Staaten sind interessiert an Modernisierung und Einnahmen, die Europäer sind interessiert an geschlossenen Grenzen, die USA am Kampf gegen den Terror. Und daraus resultiert ein Interessenkonglomerat und ein Interessenbündnis, das diesen Krieg gegen die Bevölkerung unterhält. Ich will nur ein Beispiel noch aus Burkina Faso sagen. Dort sind ja zurzeit Wahlen, die in einem großen mit einem großen Fragezeichen stehen, weil Burkina Faso eben so sehr viele rote Zonen in allen grenznahen Gebieten hat, wie alle anderen Staaten auch. Als dort 2013 der Kampf gegen den Terrorismus begann, gab es dort keine gemeldeten terroristischen Vorfälle. Es gab sie nicht. Dann sind die Green Berets hingegangen, um zu kämpfen. Gemeinsam mit Einheiten des Burkinabe-Militärs haben sie ihre ersten Kämpfe durchgeführt und praktisch die Gegner gezüchtet, die sie dann hinterher als Legitimation ihrer Kämpfe benutzt haben. Vielleicht ist es etwas überspitzt zu sagen, dass der dschihadistische Terrorismus durch die Counterinsurgency Governance und durch die internationalen Interventionen überhaupt erst zum Leben erweckt worden ist, bevor er militärisch bekämpft werden konnte. Wir wissen, das ist nicht einfach, einem solchen Gedanken zu folgen, aber es mehren sich die Hinweise, dass MINUSMA und die europäischen Mächte im Sahel nicht die Guten sind, die die Bevölkerung schützen, sondern ein Teil des Faktorenbündnisses, das diesen Krieg unterhält. Helmut, und dann hatten wir gedacht, wir fassen das nochmal zusammen.
Naja, eine Zusammenfassung müsste auch was Neues bringen. Das Neue wäre tatsächlich, sich auszumalen. Wie ist es, wenn das Militär abzieht? Im Augenblick, um das nochmal ganz klar zu sagen, im Augenblick, seit Jahren ist es so, je mehr Militär dorthin geschickt wird, je mehr das malische Militär auch und das Sahel-Militär aufgerüstet wird, desto schwächer werden dort die Staaten, desto abhängiger werden die Staaten dort von der EU und von den USA. Das muss man sich vor Augen halten, darüber muss man nachdenken. Je mehr dorthin gesteckt, das wird in neuen Aufsätzen bezeichnet als Fragilitätsdilemma. Je mehr Macht hingeschickt wird, desto ohnmächtiger werden sie dort. Also auch die Machtstrukturen dort werden dort umso ohnmächtiger. Eine Exit-Strategie können Sie sich nicht vorstellen, gibt es nicht. Die Staaten, die in der EU und in den USA, können sich das ist jenseits der Programme und auch der Vorstellung, wie sie mit dem Sahel umgehen wollen. Die Grenzen zu öffnen, können Sie sich ebenfalls nicht vorstellen. Aber je mehr Sie versuchen, Grenzfestungen dort aufzubauen, desto mehr werden Sie die Menschen auf unsichtbare Wege treiben und desto weniger können sie aufhalten. Aber desto wütender werden die Menschen. Desto mehr wird auch die Gewalt angeheizt. Desto mehr Gewalträume entstehen. Von daher ist die Antwort überhaupt nicht utopisch, überhaupt nicht absurd, wie manchmal getan wird. Abzug der Militärs, Öffnung der Grenzen ist das Naheliegende, ist der Status quo ante, das, was es dort in der Region früher durchaus in Ansätzen immer wieder gegeben hat. Worauf sich jetzt die Entwicklung zuspitzt, ist, dass die Gewalt dort zunimmt. Das wird nicht gut gehen. Da wird es keine Lösung geben. Von daher wird es, denke ich, das Wichtigste sein, hier Abzug der Militärs, Öffnung der Grenzen, diese verschiedenen sozialen Mini-Bewegungen, oder größeren Bewegungen, die wir in Deutschland haben, die wir in Frankreich haben, die wir in Italien haben, so weit wie möglich auch zusammenzuführen im Protest, in Forderungen und deutlich zu machen, dass es sich nicht um abwegige extremistische Forderungen, sondern um die einfachsten Forderungen, um das Naheliegende handelt. Wir müssten die Aufstände der Jugendlichen dort zur Kenntnis nehmen und sie in Verbindung bringen mit dem, was auch in Südeuropa sich vor Jahren Bahn gebrochen hat, mit einer veränderten Wunsch nach einer veränderten Welt, mit den sozialen Forderungen des Überlebens, des würdigen Überlebens.
Das waren zwei Referenten der Forschungsstelle Flucht und Migration zur aktuellen Lage in der Sahelregion. Ein Mitschnitt vom IMI-Kongress 2020 unter dem Motto Politik der Katastrophe hier aus dem Panel Neoliberalismus als Katastrophe. Zuvor hörtet ihr einen Vortrag von Gertrud Falk von FIAN. Damit geht O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland zu Ende. Für den Mitschnitt danken wir der Wüstenwelle Tübingen, in deren Studio der IMI-Kongress 2020 digital abgehalten wurde.
Now it keeps me together. It used to tear me apart, but now it keeps me together. Got the sun on one breast, and I have the moon on the other. Hot and with your cool, I know I could travel far. How far can you take me? Can you take me to the heavens above?
can take me anywhere at all.